Sag mir, Felix, wie fühlen wir uns, nachdem wir vom historischen Soldatenfeld mit einem Sieg voranschreiten?
Oh,
yeah. Ja, ein durchaus überzeugender Sieg, würde ich mal sagen, auch wenn man doch ein paar negative Stimmen hört, nicht zu Unrecht, denn es war auch ein bisschen sloppy, wie es so schön heißt. Aber schlussendlich, finde ich, kann man sagen, der 38-31 Sieg der New England Patriots über die Chicago Bears eben im besagten historischen Soldier Field in Chicago lässt eigentlich nicht viele Zweifel über, finde ich. Oder was meinst du, Felix?
Nee, eigentlich nicht. Ich fand das Spiel sehr dominant. Die Patriots haben die Chicago Bears eigentlich das ganze Spiel über dominiert und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass die Patriots irgendwie Angst hatten, das Spiel verlieren zu können. Mhm. Wenn man jetzt einfach mal von den Fehlern absieht, die sie gemacht haben, muss man sagen, hätten sie das Spiel auch mit 38 zu 10, vielleicht sogar nur zu 3 gewinnen können, im Gegensatz zu dann im Endeffekt 38 zu 31. Ne?
Weil das kann man, glaube ich, so als Intro stehen lassen und damit herzlich willkommen zum Patspot, dem Patriots-zentrierten Podcast der German Football Analysts. So, und jetzt habe ich hier mit meiner schönen Radio-Stimmen-Imitation, ich hoffe, mal eine gute Einleitung für euch gemacht, um für die nächste, ja, gute, knappe Stunde, je nachdem, wie es läuft, das ist nicht ganz so fest, euch alles Wichtige, Pats Nation-mäßige näher zu bringen. Und vor allen Dingen erstmal natürlich auf das Spiel zu schauen, auf den nächsten Gegner, die Buffalo Bills, zu schauen, wobei eher weniger, denn da werden wir, glaube ich, nicht so viel Zeit drauf verschwenden müssen. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht überheblich zu sagen, dass das ein hoffentlich einfacher Sieg wird. Und natürlich auch über die Injuries zu sprechen, denn da gab es ja mit Sony Michel eine, ja, ziemlich deutliche und auch wichtige Verletzung, die unter Umständen vor der Trade-Deadline, die am nächsten Dienstag sein wird, Bill Belichick dazu nochmal bewegen wird, auf der Stock-Exchange der Football-Player nochmal ein bisschen aktiv zu werden.
Hoffen wir es. Die Patriots sind ja wie immer überall in allen Trade-Diskussionen mit drin. Weil sie eben auch, glaube ich, immer offen sind für Trades. Zumindest verschließen sie sich nicht, weil das ist nun mal ihr Job, als GM, als Team natürlich sich die Sachen noch anzuhören und anzugucken. Und auf der anderen Seite, weil natürlich immer das viel Schlagzeilen generieren kann, wenn man schreiben kann, die Patriots sind offensichtlich interessiert an natürlich Spieler A, B oder C, und dann horchen natürlich alle auf und klicken drauf und klicken wie bescheuert, und dann gibt es deutlichen Zuwachs auf deiner Seite, und das ist natürlich für alle gut, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die Patriots sind, und das hat Bill Belichick jetzt auch in der Pressekonferenz gesagt, offen für Trades und haben natürlich auch viele Baustellen.
Das ist tatsächlich so. Ich meine, Running Back ist so ein bisschen das glaring need jetzt im Moment, denn Kenyon Barner als Workhorse Back, ist so, naja, nicht so ganz so optimal. Vielleicht als Ergänzungsspieler ganz okay-ish. Hat jetzt auch im letzten Spiel jetzt nicht unbedingt schlecht gespielt, aber auch nicht unbedingt gut. Und James White, der erstaunlich gut gelaufen ist, das kann man, glaube ich, so konstatieren, möchte ich zum einen nicht unbedingt extra viele Touches geben, denn auch seine Langlebigkeit ist nicht immer optimal gewesen in der Vergangenheit. Zum einen, man ist auch etwas kleiner, ohne ihn jetzt irgendwie als winzig bezeichnen zu wollen, aber er ist halt nun mal nicht so, hat halt nicht die Größe eines Bruising Bags, und gleichzeitig ist er auch nicht immer unbedingt effektiv im Laufspiel.
Nee, aber ich glaube, was er gemacht hat, war sehr, sehr gut. Also seit dann Sony Michel raus ist aus dem Spiel, nachdem er selber einen wunderschönen ersten Drive auch mit den Patriots wieder mal einen Start gemacht hatte, der sehr, 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 sehr rund aussah mit Michel und dann eben auch mit White als Passempfänger aus dem Backfield, hat White das sehr, sehr gut übernommen, und auch Kenyon Barner hat das gut gemacht. Beide mit 3,6 Yards im Average haben sie zusammen 76 Yards dann noch erlaufen insgesamt. Haben sie sehr, sehr gut gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass es gegen die Bears Defense so leicht geht, aber man hat auch gesehen, dass Khalil Mack deutliche Probleme hatte. Und danach, ja, dann wurde es aber auch schon wieder so ein bisschen schwieriger, als man dann gemerkt hat, okay, Sonny Michel ist raus. Und Brady dann so ein bisschen verunsichert wirkte teilweise.
Genau. Okay, ja, dann lass uns doch einfach mal rüberschwenken zu unserem Gut, Schlecht und Verletzt-Segment, wo wir quasi immer das Spiel so ein bisschen mit kategorisieren.
Ja.
Gut, soll ich anfangen mit dem Guten?
Gerne.
Ich habe mir tatsächlich, Gott sei Dank, ich habe irgendwie mich auf die Idee gekommen, dass ich mir auch mal vor der Aufnahme mal Gedanken machen könnte, wen ich denn bei Gut, Schlecht und Verletzt platzieren könnte, anstatt das immer quasi on the fly zu machen.
Dem Zufall zu überlassen.
Nicht dem Zufall, on the fly, ist was anderes.
Ja, on the fly, ja.
On the fly, also instant-mäßig quasi darüber nachzudenken, habe ich mal ein bisschen im Vorfeld drüber nachgedacht und es ist mir echt schwer gefallen. Denn so überzeugend das Spiel insgesamt ja doch irgendwo war, so viele Fehler gab es auch. Und es ist jetzt auch nicht unbedingt jemand herausgestochen. Ne? Also vielleicht kann man es als gute Teamleistung mit Schwächen formulieren? Ich weiß es nicht, aber es ist halt echt, also es war mir jetzt nicht so leicht gefallen und dementsprechend würde ich dann aber als Guten definitiv herausstellen, war halt James White.
Mhm.
Hat 40 Yards errushed, was jetzt echt nicht viel ist, aber halt gerade das Game quasi geschlossen. In dem Four-Minute-Drive, den die Patriots gelaufen sind. Wobei ich mich auch so ein bisschen frage, warum dann am Ende nicht doch vielleicht noch ein Field-Goal geschossen wurde. Das war dann, glaube ich, ein 55-Yarder wäre es oder so, glaube ich, gewesen. Also schon ein langes Field-Goal. Aber es wäre halt ein Two-Score-Game gewesen. Aber es war auch windig, ne? Das war so ein bisschen das Problem. Mhm. Wahrscheinlich war es einfach gegen den Wind dann. Das weiß ich natürlich jetzt nicht genau. Und deswegen wurde darauf verzichtet. Aber es hat er wirklich sehr gut gemacht. Hat er quasi die Rolle von Sonny Michel gut erfüllt. Ich glaube, irgendwie 8-mal in Folge gelaufen oder so. Also schon Respekt. Definitiv. Und ja, sein Receiving, ne? 2 Touchdowns hat er gefangen, davon war einer mehr oder weniger nicht unbedingt ein Receiving-Touchdown, je nachdem wie man das betrachtet, aber es zählt als Receiving-Touchdown für Stats and Fantasy Purposes und naja, es ist halt einfach, James White ist James White, der ist irgendwie, wenn er gebraucht wird, ist er da, ne?
Absolut, ja. Das kann man auf jeden Fall sagen. Wenn im Grunde genommen ist er eigentlich immer da und wird eigentlich immer gebraucht, also es gibt eigentlich selten Spiele, in denen er gar nicht gebraucht wird, es sei denn, die Patriots haben halt wirklich so ein Spiel, in dem sie wirklich extrem run-heavy laufen in den Jahren, in denen sie dann, keine Ahnung, eben die größeren Backs hatten und James White nicht gebraucht haben und dann ja, LeGarrette Blount oder Jonas Gray oder whatever dann genutzt haben, da ist dann James White immer so ein bisschen abgetaucht, wenn sie gesagt haben, okay, wir laufen einfach. Aber ansonsten ist James White eigentlich immer gefragt und er liefert auch immer ab und das ist wirklich schon sehr, sehr erstaunlich, dass er das immer schafft und dass es auch kein Team gibt, die das wirklich schafft, James White irgendwie zu limitieren. Das wundert mich von Woche zu Woche.
Ja, ja, ja gut, es ist halt auch einfach schwierig, ne? Linebacker ist zu langsam, Cornerback kannst du dann vielleicht gegen den laufen, beziehungsweise, ich meine, wenn du mit Gronk jetzt zum Beispiel spielst, ne, ein klassisches 11-Personal, hast du noch 3 Wide Receiver, was willst du denn dann spielen? Willst du dann nur einen Linebacker spielen lassen und dann einen Cornerback auf Gronk setzen und einen Cornerback auf Wide? Das ist halt auch schwierig,
ja,
ne?
Ja, aber ich meine, Jacksonville Jaguars, traurig aber war, haben es diese Saison ja gezeigt, wie man das machen kann. Also sie hatten im Grunde genommen jedes Mal einen ihrer Linebacker, der James White im Auge hatte. Und
aber das ist natürlich auch die Sache, kaum ein Team hat solche Linebacker. Ne? Das ist,
klar, aber es ist natürlich für einen Linebacker deutlich leichter, James White aus dem Backfield heraus zu covern, als zu versuchen, Gronk zu doppeln oder so. Und sobald Gronk halt nicht da ist, fällt es eben weg. Deswegen hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass die Bears zumindest in der zweiten Halbzeit versuchen, James White aus dem Spiel zu nehmen, weil dann musst du eben die Chance nehmen und sagen, okay, Julian Edelman bleibt dann halt 1 gegen 1, Josh Gordon bleibt 1 gegen 1 und wir stellen James White kalt. Und das wäre, glaube ich, für die Bears sehr, sehr gut gewesen. Nichtsdestotrotz, ja, sie haben es nicht getan und James White hat sie bestraft mit seinen 57 Yards und 2 Touchdowns dann.
Schlussendlich nicht so riesige Zahlen, die 57 Yards, aber ja, es ist halt das methodische Voranschreiten der Patriots, ne? Und das ist das, was halt am Ende den Unterschied macht. Kurze Field Position waren es dann teilweise auch dabei durch die Turnover. Also insofern, naja. Okay, das wäre mein Gutes. Jetzt überlasse ich dir die schwerere Aufgabe, den nächsten Guten zu finden. Zumindest in meinen Augen schwerere Aufgabe.
In meinen Augen Kyle Van Noy. Der hat mir sehr gut gefallen und nicht unbedingt nur durch seinen Touchdown im Special Teams, als er den Block Punt von Hightower aufgenommen hat und dann eskortiert wurde von seinen Teamkollegen, sondern das ganze Spiel über hat, finde ich, einen sehr guten Job gemacht. Die Ecken sozusagen zu contain the edges hat.
Punt würde ich es nennen. Ich habe tatsächlich neu drüber nachgedacht, wie wird man Ecken ins Edges ins Deutsch übersetzen. Mhm. Und Ecken, finde ich, passt nicht so gut. Ich bin dann zum Schluss gekommen, dass ich dann eher den Rand nennen würde.
Ja, also auf jeden Fall Cohen und Howard haben wirklich nichts gesehen, haben im Grunde genommen auch nicht stattgefunden. Also ich meine, Cohen hatte viel im Passing Game, ich glaube 8 Receptions für um die 70 Yards hatte Cohen und auch den Touchdown, aber im Laufspiel, was die Bears eben eigentlich sehr, sehr gut gemacht haben in den ersten Wochen mit Howard und Cohen und besonders wenn Cohen da war, hat man gesehen, dass Kyle Van Noy clever ist und wirklich ein guter Bill Belichick-Schüler. Er wusste, okay, das wird ein Outside Run, wenn Cohen aufs Spielfeld kommt und hat dafür gesorgt, dass es eben kein großer Outside Run war und hat da mehrfach eben die Defense so stabilisiert. Seine Pass-Coverage, können wir drüber streiten, aber da gibt es in New England einfach keinen besseren Linebacker momentan als Van Noy. Ich hätte mir gehofft, dass sie ihn häufiger, so wie dann zum Schluss auch, mehr auf Trubisky gesetzt hätten als Quarterback Spy. Aber nichtsdestotrotz war für mich Kyle Van Noy ein sehr, 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 sehr wichtiger Anker, der das Laufspiel der Running Backs vor allen Dingen limitiert hat. Und wenn ich mir vorstelle, dass Cohen und Howard beide nochmal deutlich mehr Yards gebracht hätten, wäre das Spiel vielleicht sogar noch ganz anders ausgegangen.
Ja, Van Noy hätte ich auch als positiv aufgezählt. Das wäre auch mein Pick für die Defense gewesen. Allerdings würde ich jetzt den Scoop beim Block Punt jetzt nicht unbedingt als positiv bezeichnen. Es ist so eine Sache, ja gut, okay, das ist halt einfach ziemlich random, wer dann da halt am Ende steht, ne?
Deswegen.
Ich glaube, standen am Ende auch drei Leute drumherum, die den Ball hätten aufnehmen können und auch er hat relativ lange dafür gebraucht, ne?
Er hat ihn einmal kurz liegen gelassen. Das sah so aus, als hätte Hightower dann gesagt, nee, du musst ihn schon mitnehmen. Dann hat er dann doch nochmal.
Nicht in der Endzone.
Genau.
Ja. Nee, aber das stimmt. Also, wenn Neu, er hat schlussendlich auch das Pressure dann gebracht oder den Pressure, den Druck gegen Trubisky bei der Hail Mary, der vielleicht dazu geführt hat, dass der Ball eben diese ein, zwei Yards zu kurz geflogen ist und dementsprechend dann die Completion überhaupt das ermöglicht hat. Da können wir dann später nochmal drüber reden, was diese Hail Mary am Ende bedeutet oder ob es am Ende ziemlich egal ist. Ich bin eher so ein bisschen der Meinung, dass es ziemlich egal ist, denn wenn der Ball kurz vor der Linie gefangen wird, ist, glaube ich, die Patriots-Defense so geschult, dass sie ziemlich sicher sein kann, dass der Ball nicht reingetragen wird. Und wenn der Ball in die Endzone geworfen wird, dann ist es halt auch ein ganz anderes Prozedere, den Ball zu fangen.
Ja, wir haben zumindest erfahren, dass die Patriots geschult werden von Bill Belichick, sobald der Ball nicht in die Endzone kommt, dass es nur einen designated sozusagen Springer gibt, der Josh Gordon in dem Moment war und der Rest soll stehen bleiben und darf nicht sozusagen mit den Füßen den Boden verlassen, um genug Leverage zu haben, um einen Spieler dann abzuhalten, davon in die Endzone zu fallen.
Das hört sich sehr nach Bill Belichick an. Ja. Do your job. Just do your job.
Absolut.
We win this game, your honor. Your kids are honor. Your family's
honor. Das ist der gute Tom Brady aus dem Super Bowl gegen die Seattle Seahawks. Das müsste 48 oder 49 war das, ne? Mhm. Genau, es ist, ich finde das immer wieder lustig. Brady hat jetzt halt nicht so die inspirierendste Stimme.
So, doch, finde ich schon total inspirierend.
Ja. Let's go! Mir fehlt immer so ein bisschen Volumen in den Momenten, wo er wirklich sehr viel Ausdruck versprühen möchte.
Ja.
Und aber da kann er halt auch nichts führen.
Nee.
Ja, Gut, möchtest du noch was zu gut hinfügen? Das wäre doch schon ein bisschen komisch, wenn wir nach bei 38 Punkten nur einen guten in der Offense drin hätten.
Ja klar, also Josh Gordon ist auf jeden Fall ein guter. Der entwickelt sich sehr, sehr gut und ich wünsche mir jede Woche...
Macht richtig viel Spaß, ne?
Genau, dass er weiter so spielt. Die Fourth Down Conversion war großartig. Kein perfekter Ball von Brady, aber Gordon fängt ihn sehr, sehr gut unter sehr viel Druck. Und dann natürlich sein langer Lauf, in dem er dann selber zugegeben hat, diesem 55-Yard-Run, dass er da am Ende relativ müde war und im Grunde genommen mehr zusammengebrochen ist, als dass er getackelt wurde. Aber insgesamt kommt er auf 100 Yards, sein erstes 100-Yard-Spiel mit den Patriots. Wie gesagt, 25 Yards im Average und im Grunde genommen fast einen Touchdown. Den kann man ihm fast zur Hälfte zugeben.
Ja, wenn nicht sogar mehr, würde ich sagen. Denn wenn die Patriots an der 3-Yard-Linie sind, dann ist es... Weiß nicht, fast schon pro forma, dass es auch ein Touchdown wird, ne? Wenn ein Touchdown gebraucht wird. Also, na, pro forma vielleicht nicht, aber mindestens 80%, wenn nicht sogar 90%. Ja, definitiv. Letzte Woche hatte er auch 96 Yards Receiving, glaube ich, gehabt. Diese Woche auch zwei Targets gewesen, wo Brady meines Erachtens ein bisschen off war, wobei das schwierig ist einzuschätzen. Einmal, das waren so 30 Yards down the field, wo der Ball ein bisschen zu kurz kam.
Ja, das war klar Brady's Fehler.
Ja, ich habe einen anderen Angle noch nicht gesehen. Das ist übrigens, ich habe ziemliches Beef mit der Berichterstattung von dem Spiel. Also da das kommt bei mir auf die Badliste. Keine Wiederholung von gesehen. Und das andere, was war das noch für eine Situation? Auf jeden Fall auch. Ach, das war ein Ball nach zur Seitenlinie hin, relativ kurz, 10 Yards, glaube ich, und auch ein bisschen auf Target geworfen. Also die würde ich jetzt so nicht unbedingt nur Gordon zu schreiben, aber ein super, super Spiel gemacht. Und wenn man sich die Kurve anschaut, ne, von der Production von Gordon und davon ausgeht, dass sie natürlich nicht in der Art und Weise weiter steigt, aber dass sie weiter steigt, dann könnten wir einen Peak in den Playoffs haben, wo er wirklich einen den berühmten Elite-Status vielleicht schon nahe kommen kann. Ne? Und das ist echt eine Sache, da freue ich mich unglaublich drauf und ja, wir werden sehen.
Ist mehr wert auf jeden Fall als Amari Cooper momentan.
Ja, das ist er definitiv.
Der für einen First-Round-Pick weggegangen ist. Die Patriots haben 5-Round-Pick abgegeben für Gordon und Gordon performt.
Und kostet auch einfach nichts, ne? Das darfst du ja auch nicht vergessen. Also dieses Jahr und nächstes Jahr ist er dann Exclusive Rights Free Agent, sprich, dann bekommt er, glaube ich, $800,000 Gehalt oder $700,000 Gehalt oder der spielt dieses Jahr unter dem.
Dieses Jahr ist
Exclusive. Das. Ja, genau. Nächstes Jahr kannst du ihm einen Tender geben, kannst dich dann entscheiden, ob du ihm, ich weiß gar nicht, weißt du, wo er gedraftet wurde?
Ziemlich spät. Sehr niedrig, glaube ich. Beziehungsweise war nicht
ich kann es auch gerade nachschauen. Check
das mal. Du kannst schon mal das erste Bad vielleicht, oder hast du noch ein Gut?
Ja, wie gesagt, ich würde das Team als Ganzes gut nennen, auch wenn das vielleicht so ein bisschen Cheating ist. Aber insgesamt, ich finde, das Team hat...
Supplemental Draft war, ja, genau.
Oh, okay. 2-2. Okay. In Ordnung. Ja gut, das ist dann selten ein hoher Pick, ne? Nee, ja, also was wird man ihm im nächsten Jahr geben? Wahrscheinlich einen First-Round-Tender, ne?
Also je nachdem, wie er jetzt spielt. Wenn er jetzt so weiterspielt, wäre es Quatsch, wenn sie ihm nicht einen First-Round-Tender drauflegen. Wobei sie
haben... Ich frage mich sogar, ob man ihn vielleicht franchisen würde. Das ist dann so eine Frage, ne? Weil wenn er so weiterspielt, dann wird ein First-Round-Tender vielleicht nicht genug sein, um ein sehr heftiges Angebot an Land zu ziehen, ne?
Ja, wobei ich bin mir nicht sicher, ob die Patriots dann nicht sagen, okay, wenn uns jemand den First Rounder gibt für Josh Gordon, dann danke für deine Hilfe.
Ja, ja.
Zieh gerne weiter.
Aber es ist schwierig, ne? Weil er halt einfach wirklich das ganze Off-Field-Gedöns, das ist so, das ist halt die Frage, wie viele rote Flaggen das hervorbringt, ne? Sowohl bei den Patriots als auch bei anderen Teams.
Also ich glaube, was die Liga mittlerweile weiß, ist, dass die Patriots entweder ganz tief ins Klo greifen bei Spielern, die eine rote Flagge mit sich bringen oder eben sehr, sehr gut damit umgehen können. Und das haben wir in der Vergangenheit häufiger gesehen. Ich glaube nicht, dass so viele andere Teams sagen, wir würden einen First-Rounder riskieren, weil Gordon sagt jetzt, er ist relativ zufrieden mit seiner Familie in New England. Er fühlt sich wohl. Er ist, glaube ich, unter einer ganz, ganz besonderen, engmaschigen Beobachtung. Es scheint alles gut zu laufen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Team, keine Ahnung, reißt ihn da wieder raus, er kommt vielleicht ganz woanders hin, kommt nach Kalifornien, kommt nach Florida, weiß ich nicht, irgendwo anders hin oder an Punkt der Welt, könnte halt sein, dass seine mentale Verfassung sich auch schnell wieder ändert. Und da ist die Gefahr für ein Team, glaube ich, zu groß. Das heißt, glaube ich, ein First-Round-Tender für Gordon ist eine sichere Nummer.
Ich stelle mir das auch so vor. Also vor allen Dingen, die Sache ist halt eben, du hast jetzt halt nach dieser Saison, selbst wenn er absolut abliefert, wenn er in dem Trend weitermacht und nochmal weitere 9 Spiele mit um die 100 Yards abliefert, dann wäre es, glaube ich, doch trotzdem, du hast halt die Offseason noch nicht gesehen. Ne? Du weißt nicht, was passiert, wenn er jetzt nicht mehr in der Facilities ist, wenn er jetzt alleine quasi seine Zeit gestalten kann. Ob er dann in alte Maschen zurückfällt oder halt eben nicht. Und das ist eine Sache, die man als Team eben noch nicht weiß. Und das ist, glaube ich, ein großer Faktor, den du wissen musst, bevor du ihn verlängerst. Ne?
Ja, absolut. Also ich meine, solange er nicht mit den Pouncey-Zwillingen abhängt, ist alles okay.
Mit dem Pouncey oder mit den Kelseys und Zwillingen oder, gibt's ja genug. Aber ja, definitiv. Das ganze Team hat's gut. Noch jemanden rausnehmen, ich weiß es nicht.
Stephon Gilmore, also ich kann es jede Woche wieder sagen, es ärgert oder langweilt vielleicht den einen oder anderen, der uns hört, aber Stephon Gilmore ist für mich, hat sich wirklich zu so einem Lockdown-Corner entwickelt. Also was er zulässt, sind in meinen Augen sind Completions, die entweder aus einer Zone-Coverage heraus entstehen oder diese langen Crossing-Routes, die niemand, auch ein Jalen Ramsey, verteidigen kann über das gesamte Spiel hinweg. Ansonsten spielt er extrem stark in der Man-to-Man-Coverage, muss ich sagen. Und
trotzdem er die Interception gedroppt hat?
Ja, er hat ja gesagt, er wurde geblendet. Und man muss ja auch dazu sagen, ich weiß nicht, wer das war. War das Lennon Roberts oder war das...
Die war nochmal ein bisschen mehr lächerlich, der Drop, ne?
Ja, aber irgendjemand hat ihn ja nochmal gestört bei der... War das nicht bei Gilmore auch? Oder war das bei der Lennon Roberts? Auf jeden Fall hat er irgendein Friendly Fire noch mit reingepackt. Also die waren, glaube ich, alle drei geblendet. Sowohl der Bears Receiver als auch die beiden Patriots Verteidiger haben alle drei in die Sonne geguckt und keiner wusste so richtig, was ist der Ball und was ist mein fast erblindetes Augenlicht. Also ich muss sagen, Gilmore spielt verdammt gut und ich bin langsam aber sicher so weit, das Gilmore Island auszurufen hier.
Oh, so weit bin ich noch nicht. Dazu habe ich ihn zu oft doch noch trailen sehen. Ich bin generell sehr zufrieden mit ihm, aber mit Lockdown-Corner, da ja gut, vielleicht ist es auch eine semantische Frage, was du als Lockdown-Corner bezeichnest und was ich als Lockdown-Corner bezeichne. Vielleicht ist einfach die Schwelle für mich da einfach etwas höher und deswegen du auch Joe Flacco als Elite bezeichnest und ich darüber nur müde lächeln kann.
Ja, aber Lockdown-Corner ist für mich jemand, der die großen 1-gegen-1-Duelle Man-to-Man-Press-Coverage gewinnt.
Das tut er ja auch nicht, weil er ja meistens gegen den
mehr und
gegen
mehr
Nummer 2 spielt. Ne?
Ja, aber mehr und mehr tut er das.
Bitte?
Mehr und mehr tut er es, finde ich. Und
ja gut,
gegen
Watkins gespielt. Also er spielt...
Ja, und Sammy Watkins hatte kein gutes Spiel, muss man dazu sagen, ne?
Ja gut, er hat auch kein gutes Jahr, ne? Also auch kein schlechtes Jahr, aber das ist... Ich finde halt, ein Lockdown-Corner ist jemand, der halt gegen die Nummer 1 läuft und wo du sagen kannst, okay, ich muss mich nicht nur bei jedem zweiten oder jedem dritten Spielzug vielleicht darum kümmern, so ein bisschen Absicherung abzugeben. Das ist für mich ein Lockdown-Corner und das ist Gilmore halt im Moment nicht. Man kann natürlich vielleicht auch argumentieren und sagen, gut, das ist nicht das System Bill Belichick. Allerdings glaube ich, dass Bill Belichick mit einem Corner dieser Qualität vielleicht dann auch so spielen würde und halt nicht eben den Corner auf den ersten Corner auf die Nummer 2 setzen würde.
Ja, aber Bill, Gilmore spielt auch in der Verteidigung momentan, die einfach generell nur nicht so ganz funktioniert.
Das stimmt, ja.
Und wenn ich jetzt das vergleiche mit dem letzten Lockdown-Corner, den die Patriots hatten, keine Ahnung, Darrell Revis, Asante Samuel, die haben alle in deutlich besseren Verteidigungen gespielt und deswegen muss ich sagen, würde ich Gilmore einfach da sehen momentan.
Ja gut, wir unterscheiden uns einfach in der Don't add me. Wir unterscheiden uns einfach in der Einstellung, was halt ein Elite oder Lockdown Corner ist. Also hast du den Tweet von Asante Samuel gesehen, jetzt wo du ihn gerade seinen Namen nanntest? Das hat irgendwie so ein bisschen leicht suffisant die Frage gestellt, ob er der einzig gute Cornerback ever ist, der von Bill Belichick gedraftet wurde.
Nee, habe ich nicht gesehen. Hat er heute oder, aber wieso?
Ja, wie heute, jetzt nur nicht so lange her. Ich habe keine Ahnung, ich habe den Zusammenhang nicht gesehen, so sehr hat es mich auch nicht interessiert. Ja. Ja, okay, dann lass uns doch mal rübergehen zu dem Schlechten.
Ja.
Tja, wer kann auf die schlechte Liste? Das ist natürlich auch so ein bisschen schwieriger, ne?
Ja, diesmal muss ich zum ersten Mal in der Saison auch definitiv sagen, Tom Brady so ein bisschen für mich auf die schlechte Liste. Der hat nicht so überragend gespielt. 277 Yards, 3 Touchdowns. Aber vor allen Dingen die Interception, die fand ich, muss ich sagen, eigentlich
war eine schlechte Entscheidung, ja.
Eigentlich was er eigentlich selten macht. Also Brady sagt ja immer, er hat alles gesehen, er kennt jede Defense, im Grunde kannst du ihm nichts mehr vorsetzen, was er noch nicht gesehen hat. Offensichtlich war er da mehr als überrascht und mehr als verwundert, was er machen soll, und wirft einen Ball zu James Devlin, war es, ne? Und kann von Glück sagen, dass der Corner den Ball dann nicht interceptet hat.
Für sonst, Pick 6 losgelaufen ist dann,
ja,
ne?
Und vor allen Dingen in einer Situation, in der du eigentlich das Spiel nach Hause bringst, bringt er die Patriots dann nochmal eine richtig dumme Situation. Also da muss ich sagen, wenn Tom Brady und all seine Größe und all seine Erfahrung, hätte er in dem Moment einfach den Sack riskieren sollen. Also keine Ahnung, lass dich sacken. Okay, du kannst den Ball nicht wegwerfen, weil das ist ein Intentional Grounding. Also lass dich zu Boden fallen, so wie er es ja häufiger auch macht, wenn er sieht, dass das Play tot ist.
Ja, das stimmt, das war definitiv eine schlechte Entscheidung. Ich bin aber immer noch nicht dabei zu sagen, dass Tom Brady auf die Bad-Liste gehört. Auch da haben wir, glaube ich, unterschiedliche Maßstäbe. Ich habe mir das auch gedacht, dass Brady nicht so ganz so optimal aussieht. Habe dann auch so ein bisschen reflektiert und überlegt, so, die ganze Saison ist halt noch nicht so top. Na, es ist nach wie vor immer so, dass ich sehr zufrieden bin, dass die Patriots Tom Brady als Quarterback haben, und ich glaube, ich auch nach wie vor keinen anderen hätte.
Nein, willst du keinen anderen haben? Es gibt da vielleicht so ein paar demnächst auf dem freien Markt.
Black Bortles oder wen? Nein, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du mich jetzt fragen würdest,
ja.
Quarterback-Swap,
ja.
Nur für diese Saison.
Ja, nur für diese Saison.
Nur für diese Saison. Mit, also jetzt keine Zukunftsimplikationen mit einem jungen Quarterback oder so.
Okay, auch wirklich jetzt nur diese Saison, auch wie die momentane Situation ist mit Verletzungen und momentaner,
genau,
Performance? Okay.
Mhm. Mhm. Es gibt sicherlich einige interessante Optionen. Ne? Natürlich müsste ich darüber nachdenken, wenn Aaron Rodgers jetzt für diese Saison am Start wäre. Oder eine Mahomes oder so. Ich würde das nicht wollen, weil ich nämlich natürlich auch gleichzeitig denken würde, okay, er muss natürlich auch in das Spielkonzept reinpassen, er muss die Offense lernen und
ja, gut,
so weiter.
Aber
das sind natürlich auch Ramifications.
Wenn du jetzt so eine hypothetische
Frage stellst. Nein.
Ja, okay, aber dann natürlich niemand.
Kam eigentlich ganz klar aus. Ja, okay, dann machen wir es vielleicht nochmal ein bisschen komplizierter. Ich würde auch keinen anderen Quarterback haben wollen, der die gesamte Offseason an Bord war.
Okay.
Also mit Zeit quasi, mit einer Offseason-Zeit die Offense zu lernen. Und nee, würde ich nicht haben wollen, denn
also momentan kann ich halt nur sagen, wenn dann nur Drew Brees, aufgrund dessen, dass Aaron Rodgers halt einfach nicht fit ist.
Ja.
Aber das ist halt
ja,
so
den,
Apple
ja,
und also Oranges, ne? Weil Drew Brees
sicher,
halt ein ganz anderes System spielt und auch ein ganz, ganz andere Receiver hat, aber und ein anderes Laufspiel. Also eine insgesamt deutlich bessere Offensive Line, deutlich bessere Offense. Also ja, schwierig. Ich würde jetzt auch keinen Swap haben wollen. Ich will natürlich Brady behalten, keine Frage.
Ah, ich hätte noch was Gutes. Sind wir schon beim Schlechten? Ja, scheiße. Offensive Line würde ich noch als gut hinstellen. Denn die hochrenommierte Front 7 oder zumindest Front 4 der Chicago Bears hat dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken können, ne? Natürlich Mac verletzt und die Defensive Line von den Bears besteht ja auch nicht nur aus Mac, sondern du hast auch noch Hicks dabei. Ja, ne, Roquan Smith, der hochgelobte First-Round-Pick und so, also in dem, ja, Linebacker hast auch wieder recht, das musste man auch noch dazu sagen. Offensive Line sehr zufrieden, auch das Laufspiel, ich meine, dafür ist die Offensive Line natürlich auch sehr sehr stark verantwortlich, und wie Sony Michel durch die Defense von Chicago gelaufen ist, solange er noch da war, Nicht schlecht, also das sollte man schon erwähnen.
Ja, also was das Run-Blocking angeht, ist die O-Line auf jeden Fall schon auf einem sehr, sehr guten Level. Pass-Protection so ein bisschen schwächer. Ich war sehr erstaunt, dass Le'Veon Waddle das sehr gut gemacht hat, aber der hat ja auch letztes Jahr schon gegen Khalil Mack sehr gut gespielt, als der noch bei den Oakland Raiders war in Mexiko.
Ja, obwohl, hat einen Sack, glaube ich, zugelassen und 3-4 Pressures, ne? Aber halt gegen einen Spieler
als Backup,
wie Mack ist das auch nicht unbedingt schlecht, das stimmt. Ja.
Genau, und Mack, der eben deutlich verletzt war, das hat man gesehen, der konnte nicht annähernd seine Power ins sozusagen aus den Füßen übertragen, hatte nicht unbedingt den Stand, den er brauchte, aber auch gegen Floyd haben sie sehr, sehr gut gespielt. Auch Brown auf der anderen Seite. Das stimmt, also das haben sie wirklich gut gemacht. Die Patriots haben aber auch, wie gesagt, und deswegen verstehe ich es halt einfach nicht, dass die Bears nicht mehr auf James White gegangen sind, weil die Patriots haben es halt einfach geschafft, Brady so clean zu halten, weil er einfach immer James White offen hatte und im Grunde den Ball so schnell loswerden konnte.
Ja, das stimmt. Ja, tja, wer hätte in der Offseason gedacht, dass wir das in der Saison überhaupt nicht über Nate Solder gesprochen wird, wenn man jetzt über die Patriots redet. Leider, man kann sagen, dass man froh ist, dass man ihm keine 16 Millionen gegeben oder 15
also,
Millionen gegeben hat. Ne?
Der bestbezahlte Left Tackle, der momentan nicht gut spielt. Tut mir ein bisschen leid für Nate Solder. Auf der anderen Seite verdient er dieses Jahr verdammt viel Kohle und hat, glaube ich, ein ganz gutes Leben und kann sich gut um sein Kind kümmern.
Ja, das stimmt. Und ist auch noch relativ nah an dem Support-System, das halt sein Sohn, auf jeden Fall eben sehr gut, sehr, sehr zugute kommt, denn ich glaube, eine Fahrt von New York nach Boston dauert nur so 2 Stunden oder so. Also insofern, da kann man das relativ gut, glaube ich, machen, beziehungsweise die haben auch so viel Geld, dass sie dann entsprechende Spezialisten auch einfach nach New York sogar mit dem Helikopter einfliegen könnten, je nachdem.
Ja.
Okay, ich muss noch was Schlechtes sagen, ne? Ich tue mich mit dem Special Team so ein bisschen schwer. Denn
schlecht.
Ja, obwohl du einen Touchdown Kickoff Return hattest und einen Blocked Punt für einen Touchdown hattest, möchte ich eigentlich das Special Teams schon zumindest jetzt hier mal an dieser Stelle erwähnen, denn es war die ganze Saison noch nicht gut. Ne?
Das ist eins also der schlechtesten Coverage Units. Ja. Das ist sehr ungewöhnlich.
Erstaunlich, ne?
Sehr.
Wenn man bedenkt, wie viel Geld da drin ist an Spezialisten, ne? Du hast irgendwie Brandon King und wen hast du noch?
Nate Ebner,
der eigentlich ein Designated Special Teams Player ist. Du hast Slater, der als Gunner und was auch immer alles, der eigentlich immer die Top-Position inne hat. Relativ viel, also ich glaube, könnte ich mir vorstellen, dass die Patriots das Team in der Liga sind, die am meisten Geld für Special Teamer ausgeben und dafür nicht unbedingt so die Production bekommen. Ne? Auch das Return-Game von Patterson, er hat 2 gute Returns gehabt, einmal natürlich den Touchdown und dann, ich glaube, einmal bis zur 40-Yard-Linie, aber dann den Fumble und dann hat es auch, glaube ich, einmal nur bis zur 14-Yard-Linie gekommen beim Return. Naja, nicht so optimal.
Ja, die Zahlen sehen natürlich krass aus, ne? Also 179 Yards, Kickoff Return 44,8 im Average. Klar, die 95 war dieser lange Touchdown-Lauf. Das sieht dann natürlich ein bisschen besser aus, die Stats insgesamt. Aber du hast absolut recht. Also dafür, dass die Patriots sehr viele Designated Special Teamer haben, die ligaweit ja auch bekannt sind. Sonst kennt wahrscheinlich kaum ein Head Coach von einem gegnerischen Team, wer, weiß ich nicht, L2, L3 spielt beim gegnerischen Kickoff-Coverage, aber Matthew Slater ist, habe ich den Eindruck, over. Es gab ja auch viele Gerüchte in der Offseason, dass er vielleicht getradet, gecuttet wird, etc. pp. Ich erinnere mich nicht an einen, und das kennen wir aus den letzten Jahren, klassischen Matthew Slater, der eben in der Kickoff-Coverage als erster da ist und das Tackle macht. Habe ich die Saison noch gar nicht gesehen und auch im letzten.
Doch, tatsächlich, ich habe es in dem Spiel war das einmal. Ich glaube, relativ zum
Aber
Ende
hat das
hin.
Mist verfehlt, das Tackle?
Ich glaube, er hat das gehabt. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, wo ich mich gefragt habe: so, okay, stimmt, Slater, ja.
Da war mal was.
Ich habe den früher häufiger gesehen, ne? Nate
Ebner, gut, der kommt von seiner Knieverletzung zurück, aber hat auch noch nicht so die Plays gehabt, die man sich von ihm erhofft hat. Ryan Allen war jetzt auch, muss ich sagen, nicht so großartig in dem Spiel, was das Punting angeht. einzig.
War nicht so wichtig, ne?
Das ja, war so. Nicht
sie
so
hatte
wichtig.
Einen Punt, der ziemlich abgekackt ist, aber da war dann noch praktischerweise eine Holding Penalty, sodass dann Chicago doch an der eigenen 15 Yard, glaube ich, gestartet ist. Mhm. Und dann haben sie noch einen False Start gehabt oder einen Shift oder so und sind dann an der eigenen 9 Yard für One and First and 15 gewesen. Also Glück gehabt bei dem einen Punt, den Ryan Allen vermasselt hatte, aber ansonsten so, ja, ne?
Also von 4 Punts, 42,8 im Average, kein Inside 20, also kein Inside innerhalb der 20-Yard-Linie.
Ja, da musst du aber auch wirklich dazu sagen, der eine, der halt abgerutscht ist, wenn du den rausnimmst, und ein anderer ist absichtlich in die Endzone gekickt worden, kurz vor, also das war halt am letzten Drive der Patriots quasi, der wurde damit beendet, den hat er, glaube ich, absichtlich in die Endzone geschossen.
Ja, aber da frage ich mich, warum hat er denn absichtlich in die Endzone geschossen? Also
damit kein Return möglich ist, wenn man sich dachte, okay, lass es von der 25-Yard-Linie starten mit 20 Sekunden, Risikominimierung, das war, glaube ich, Absicht.
Ich weiß es nicht, also ich sehe das, ja, okay, so deutlich wie er in die Endzone geschossen hat, mag das sein. Der einzige Lichtblick ist weiterhin, muss ich sagen, Steven Gostkowski, der natürlich auch liefern muss. Er ist der bestbezahlte Kicker, der hat den besten Vertrag in der NFL von allen Kickern. Er macht es gut, verfehlt momentan nichts. Und ja, dann kann man natürlich noch lobend erwähnen, dass Dont'a Hightower's AFC Special Teams Player of the Week geworden ist, nachdem er gefühlt davor zweimal Special Teams gespielt hat.
Ja, das ist eine ganz gute Quote, wenn man irgendwie nur ein oder zwei Snaps in Special Teams bekommt und dann natürlich, klar, auch direkt einen besonders wichtigen Block macht. Irgendwie eine ziemlich interessante Geschichte, dass die Patriots da wohl irgendwas gesehen haben und da mehr oder weniger das Heavy Package, also das schwere Paket in den Punt-Block geschickt haben, denn gleich 4 Spieler, Mike Reese hatte das super rausgearbeitet, gleich 4 Spieler wurden ausgetauscht in der Coverage und halt schwerere Kandidaten quasi ins Gefecht geschickt, unter anderem halt eben auch Hightower, der dann den Block gemacht hat. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass da Joe Judge, der Special Teams Coordinator der Patriots, irgendwie was Interessantes gesehen hat und das in dem Moment ausgenutzt hat.
Ich glaube eher, Bill Belichick hat irgendwas da in der Woche über gesehen.
Möglich.
Also auf dem Laufband.
Lass mich doch auch mal Joe Judge irgendwie positiv.
Ja, Joe Judge ist ein guter Kerl, ein guter Coach, aber wenn man sich zum
Teil. Ich weiß gar nicht, ob wir den Namen schon einmal genannt haben hier im Podcast.
Soundbites anguckt, es ist immer noch das Ding von Bill Belichick, gerade Special Teams und er hat da sehr.
Hayden Yardage.
Ja, er ist da sehr, sehr, sehr involviert an der Seitenlinie, was das. Kick-Off-Spiel angeht, also wie der nächste Kick getreten werden soll, ob er Touchbacks werden soll, ob er kurz geschossen werden soll, ob es irgendwie einer der berühmten Pooch-Patch-Whatever-Kicks werden soll.
Pooch-Kicks. Stimmt, das haben wir noch vergessen, schlecht für die Special Teams, Delay of Game. Penalty nach dem Touchdown, nach dem Kick-Off-Return von Patterson war das.
Ja, die haben zu lange gefeiert.
Ja, aber weiß man das? Irgendwie, da habe ich immer noch keinen, das wurde auch irgendwie noch gar nicht großartig berichtet, woran das lag und so weiter. Und ich glaube auch, Bill Belichick sah sehr fragend aus, als das passiert ist und nicht wütend. Vielleicht manchmal gibt es ja auch den Fall, dass halt die Play Clock nicht auf 40, sondern nur auf 24 gestellt wird. Ne? Vielleicht war da irgendwie so ein Snafu da drin und dadurch ist der Fehler entstanden oder es ist halt wirklich ein Fail gewesen. Also ich weiß es nicht.
Also es wirkt auf mich wie ein Fail, weil eigentlich nach dem Extrapunkt dann die Zeit läuft und die Patriots haben da relativ lange gebraucht, wenn ich es richtig habe. Generell hatten die Patriots viele Abstimmungsprobleme. Also
viele Flaggen, ja.
Viele Flaggen, viele Penalties auf jeden Fall auf die Badliste, aber für mich auch auf der Badliste sehr, sehr früh mussten sie das Timeout nehmen, weil sie nur 10 Verteidiger auf dem Spielfeld haben und das hatten sie danach noch zweimal, glaube ich. Da haben sie einen Spielzug haben sie nur mit 10, glaube ich, gespielt und dann haben sie nochmal kurz vorher gewechselt. Also was die Kommunikation angeht, das Ein- und Auswechseln, es war nicht wirklich professionell, was sie da gemacht haben.
Ungewöhnlich, ne? Also wirklich, was ich am Anfang auch sagte, es ist einfach wirklich ein sloppy Game gewesen, was komisch ist, denn die Patriots hatten 10 Tage Zeit gehabt, sich auf Chicago vorzubereiten. Das sind eigentlich Spiele in der Regel, wo man einen relativ runden Ablauf sieht, ob man jetzt gewinnt oder verliert. Komisch. Und ich glaube, in der Woche zuvor hatten die Patriots auch, ich glaube, keine Penalty gehabt. Ich glaube, keine Penalty, kein Punt gegen Casey. Das war doch so ganz besonders. Und davor auch relativ straffrei durch die Saison gegangen. Also schon ein Outlier, dieses Spiel bis jetzt. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt.
Ja.
Sicherlich auch daran, dass die unerfahreneren Cornerbacks JC Jackson und Keon Crossen einige Penalties eingesammelt haben.
Ja.
unter anderem im Special Teams, aber...
Ich kann mir auch vorstellen, dass sie diese Heavy Rotation, die sie hatten, mit den Rookies oder beziehungsweise mit den jungen Corners, die sie reingebracht haben, auch so ein bisschen Verunsicherung gebracht hat, was das Wechseln angeht. Mhm. Und deshalb vielleicht die eine oder andere Verzögerung hervorkam. Aber das ist natürlich was eigentlich, was bei Bill Belichick nicht passiert, weil er sowas sogar trainiert zum Abwinken.
Das stimmt. Ja, das kann aber halt passieren, ne? Wenn du halt
hast der Backup nicht für
ein spezielles Set und dann verletzt sich jemand in dem Set und du kriegst es nicht mit oder so, aber ja, es darf nicht passieren, da hast du recht. Tja, aber schon schön, dass man jetzt Patterson endlich mal gesehen hat in seiner personifizierten Kickoff-Größe quasi. Ich bin wirklich gespannt darauf, was er down the road noch liefern kann. Ob er dann irgendwie, ob es vielleicht Pakete gibt mit ihm, irgendwelche spezielle Plays, wo halt seine, ja, sein Körper wirklich zur Geltung kommen kann. Denn also Routenlaufen ist jetzt nicht so seins. Da stolpert er auch ganz gerne mal über seine eigenen Füße, aber. Er
stolpert generell gerne mal über seine eigenen Füße.
Aber er ist halt schon ein spezieller Spieler, ne? Und
ja,
das
klar.
Ist so, dass ich bin gespannt, ob da die Patriots noch mehr aus ihm rauskitzeln können. Insgesamt. Tja, ist er sicherlich kein Nummer 1 Receiver, aber tja, so eine Art Gadget-Player, ne? So ein größerer Tevon Austin.
Das ist die Saison, muss man sagen, schon erfolgreicher als Tevon Austin.
Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Okay, noch was für Bad. Ich meine, Keon Corson und JC Jackson würde ich jetzt nicht unbedingt auf die Bad-Liste packen wollen. Wer von den beiden hatte die Interception nochmal gehabt?
Gar keiner. Jackson.
Jackson war das, ne? Ja, ja. Stimmt. Die beiden Interceptions waren beide sehr erstaunlich, ne? Also wirklich beides Interceptions, die eben nicht gegiftet wurden, die nicht geschenkt wurden, sondern die man sich genommen hat quasi, ne? Wo man wirklich gesagt hat, so, geh weg, das ist mein Ball.
Ja, wobei beide auch, also Trubisky auch zweimal einen unglaublichen Fehler gemacht hat. Also
ja.
Jones dem Ball völlig unterworfen. Also ich glaube, wenn er den Ball etwas weiter geworfen hätte, mehr drunter gepackt hätte, hätte es ein Touchdown sein können. Und der Ball, den Jackson intercepted hat, der war gut, es war jetzt nicht so ein großer Fehler von Trubisky. Er wirft den Ball ja schon relativ safe, relativ niedrig auf dem Boden, dass Jackson ihn dann rausfischt, war schon eher mehr Jackson, als dass es ein Fehler war.
Ja, Trubisky hat mir generell nicht gut gefallen. Also unheimlich viele Missed Targets gehabt, ne? Viele Crossing Routes, die relativ offen waren, die durchaus auch zu viel Schaden hätten führen können. Die hat er halt verpasst und die beiden Interceptions, wie du gerade schon sagtest, beide nicht optimal geworfen. Der Ball zu Roberts, ich weiß auch gar nicht, Roberts hat den Nummer 79 gecovert, ne? Das war dann quasi ein Lineman, der als eligible Receiver quasi gegolten hat.
Ja.
Und einige schlechte Entscheidungen getroffen, das war aber nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem war eher, dass er die Bälle nicht an Mann gebracht hat, ne? Und hat mich so teilweise auch ein bisschen an Mahomes erinnert, aus der letzten Woche, bloß dass er weniger Pressure abbekommen hat, obwohl die Patriots auch relativ viel geblitzt haben, aber der Druck war jetzt gegen Trubisky nicht so hoch in dem Moment, fand ich.
Ja, man muss aber auch sagen, man muss ihm zugutehalten, dass er sich da auch sehr, sehr gut und clever rausgewunden hat zumindest.
Das stimmt.
Also zumindest das hat er richtig gemacht. Danach hat er die eine oder andere falsche Entscheidung getroffen oder keinen guten Wurf gemacht. Aber er hat die Verteidigung von den Patriots schon verstanden. Er hat verstanden, was sie gemacht haben und konnte darauf relativ schnell reagieren und relativ hatte gute Instinkte da gezeigt. Aber ja, der hatte dann eigentlich dann das Feld weit offen für sich, aber hat dann einfach nichts mitmachen können.
Ja, ich meine, Bill Belichick sagt dann ja, hat er mal wieder so ein bisschen grummelig gesagt, so ja, die Rushes von Trubisky, ja, sind ja keine wirklichen Rushes, sind ja auch Teile des Passing Games, denn das Spiel, der Spielzug hat als Passspielzug gestartet und dementsprechend muss man das dem Passing Game zurechnen und nicht der Rush Defense und hat er ja grundsätzlich auch mit Recht. Und da hat Trubisky den Patriots ordentlich geschadet, ne? Also das war nicht schlecht, 81 Yards ist er erlaufen. Und der Touchdown, da ist er, glaube ich, insgesamt 70 Yards gelaufen. Das hat irgendwie eine Next-Gen-Stat, hat das irgendwie getrackt. Powered
bei AWS-Servern.
Amazon, ne, ist das, ja, glaube ich.
Mhm.
Ja, also das ist nach wie vor eine Sache, die natürlich auch schwer zu verteidigen ist. Das ist sicherlich eine Sache, wo nicht nur die Patriots in der Liga mit Probleme haben gegen diese mobilen Quarterbacks. Aber ja, tendenziell würde ich auch sagen, gut, lassen lieber laufen, als tief zu passen. Aber so richtig schön ist das nicht, ne?
Ja gut, aber ich hatte irgendwie den Eindruck, weil ich habe mich auch dann irgendwann gefragt, okay, warum machen die Patriots nichts dagegen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, wahrscheinlich denkt sich Bill Belichick, lass ihn meinetwegen müde laufen. Er wird mit seinem Lauf, wird er uns nicht schlagen heute. Also dafür reicht A, die Zeit nicht und B, wird es nicht funktionieren. Also ich glaube, Bill Belichick wusste, das ist jetzt meine Überzeugung, dass Trubisky so viel laufen kann, wie er will und von mir aus noch 20, 30 Yards mehr laufen darf, damit wird er das Spiel nicht gewinnen und er sollte mal wieder rechnen.
Ja, ist eine solide Einschätzung, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Genau. Ja, und schlussendlich hat es ja auch nicht gereicht, denn auch wenn es am Ende knapp war und vielleicht sogar noch in die Overtime gegangen wäre, das spiegelt das Spiel halt meines Erachtens nicht wirklich wider. Ne? Zwei Turnover auf beiden Seiten und beide Turnover haben dann schlussendlich auch zu Punkten geführt. Ich glaube, die Bears haben 14 Punkte daraus geholt. Mhm. Ich meine, wenn du die 14 Punkte von den Bears abziehst, sind sie nur noch bei 17 Punkten und schon hast du eine ziemlich starke Defensive Leistung am Start. Ne?
Ja, und wenn du dann diesen 70-Yard-Touchdown-Lauf von Trubisky rausrechnest, wo zwei, drei Spieler ein bisschen zu lange gezögert haben und ihn hätten früher auch attackieren können aus der Secondary, die nicht irgendwie direkt einen Mann verteidigt haben, dann hätte man vielleicht sogar da nochmal 7 Punkte vom Board holen können. Also
ja, und du musst auch die Turnover, das musst du meines Erachtens auch anders bewerten, jeweils bei den Bears und bei den Patriots, weil bei den Bears waren es halt wirklich du hast der Offense den Ball weggenommen. Du hast der Offense der Patriots den Ball weggenommen. Ne? Einmal durch den Fumble von Michel und durch den Fumble von Patterson. Jedes Mal wäre halt quasi ein Offensive Drive der Patriots weitergelaufen. Und die Turnover bei den Patriots waren einmal der Punt-Block, ne? Und einmal war kein Turnover, Entschuldigung, die Special Team Scores. Ne? Also die Patriots wären danach so oder so im Ballbesitz gewesen. Dementsprechend kannst du diese Spezialzüge, wenn du so willst, nicht unbedingt gleichsetzen. Ne? Und
insgesamt kann man sagen, wenn Sonny Michel sich nicht verletzt hätte, hätten die, glaube ich, deutlich mehr als 40 Punkte da gelassen. Also
kann ich mir sehr gut vorstellen. Ne? Ja, jetzt haben wir zweimal Sonny Michel erwähnt. Ich würde sagen, jetzt ist es auch Zeit, zu den Verletzten zu kommen, oder?
Ja, Sonny Michel hat sich verletzt, Christian.
Echt? Ja, das ist, ich glaube, da können wir alle ein paar Ave Marias und ein paar Stoßgebete loslassen. Denn
ein paar Hail Marys?
Oder ein paar Hail Marys, ja. Da sah wirklich nicht schön aus, auch wenn man keinen wirklich guten Kamerawinkel bekommen hat. Vor allen Dingen halt wegen der Vorgeschichte, die man dann natürlich bei Sonny Michel im Hinterkopf hat. Es gab ja schon beim Draft einige Berichte, die gesagt haben, dass viele Teams ihn vom Board genommen haben, von ihrem Draftboard genommen haben, weil er mit seinen chronischen Knieproblemen, Knochen auf Knochen, wurde dann immer gesagt, keine lange Karriere haben wird. Das hat sich dann auch direkt bewahrheitet, weil er den Anfang der Saison und vor allen Dingen große Teile der Offseason verpasst hat. Und,
aber nicht
mehr. Naja, jetzt hat er wohl unbedingt nur einen MCL-Sprain. Ne?
Hat er auch in der Offseason ein Hammy für einen Rookie jetzt nicht so
genau,
gewöhnlich. Aber ja, ist es
aber
schön.
Aber jetzt quasi permanent auf, ja, der, auf dem
rein und raus.
Wie heißt das nochmal, der Bericht vom Training, wo die Spieler als verletzt oder nicht angeht? Ist das der Practice Report oder?
Der Injury Report.
Ja. Heißt das Injury Report? Ja, stimmt. Hört sich komisch an. Aber ja, so heißt es, glaube ich, ja. Der ist eigentlich permanent mit seinem Knie drauf. Keiner weiß wirklich, was es ist. Ob das jetzt
wir nur so ein bisschen. Mal. Ich meine, Tom Brady ist seit gefühlt 23 Jahren mit einer Schulterverletzung auf dem Injury Report.
Nicht mehr.
Nicht mehr, ja, gut, aber es wurde
ich
jetzt.
Ich glaube,
weil
eine ganze Saison war, glaube ich, da drauf. Ne?
Ja, dann wurde das ein bisschen geändert jetzt von der Liga. Ein bisschen angezogen, das Ganze. Aber Sonny Michel, Week to Week. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass er gegen Buffalo im Monday Night Game nicht spielen wird. Auch nicht unbedingt ein Grund, ihn da spielen zu lassen, selbst wenn er könnte, denn das Spiel sollte man auch so klar gewinnen. Danach wird es interessant, Christian, denn danach spielen die Patriots zu Hause gegen Green Bay. Und da wäre es natürlich interessant, ob Sonny Michel dabei sein kann.
Ja, ich glaube, Green Bay ist nicht das schwere Spiel, das wir vor der Saison erwartet haben. Zu Hause, ja, es ist wirklich interessant. Also es ist schwer vorherzusehen. Es würde mich auch nicht wundern, wenn Michelle erst nach der Bye Week in Woche 12 zurückkommt. Denn nach Green Bay geht's gegen Tennessee. Und danach ist die Bye Week. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er wirklich sehr vorsichtig hantiert wird. Aber es ist wirklich schwer zu sagen, weil wir haben halt wirklich kaum Informationen. Ne? Also wir wissen ja noch nicht mal, was es für ein MCL-Sprain ist, ob das irgendwie jetzt gerade 1, 2 oder 3 ist. Das ist, glaube ich, auch noch nicht rausgekommen. Ne?
Nee, ist es nicht.
Nur, dass gesagt wurde, wir haben Glück gehabt, es gibt keinen strukturellen Schaden und bla bla bla. So.
Ich würde es auch, also ich würde sowohl Michelle als auch Gronk zurückhalten für das Spiel gegen Buffalo auf jeden Fall. Und Michelle sogar vielleicht für Green Bay, je nachdem, wie die Patriots sich da fühlen. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Aber
genau. Ja, Gronk müssen wir auch nochmal kurz drüber sprechen.
Ja, genau. Sprechen
hat unerwartet nicht gespielt. Hat sich wohl am Freitag, so wie das jetzt geschildert wurde, im Training irgendwie den Rücken verknackst und dann Backspasms gehabt. Also Rückenkrämpfe. Ich weiß aber nicht, ob das dann richtig ist. Aber natürlich sehr schwierig bei ihm. Ich habe dann auch nochmal was rausgetweetet von unserer Hausärztin, Doc Flynn, die einen alten Artikel über Gronks Rücken geschrieben hat. Ich glaube, das war noch in 2016.
Ja, nach dem Jets-Spiel, als er sich verletzt hatte. Genau.
Es ist sehr, sehr, ja, gibt Grund zur Sorge, aber schlussendlich scheint es dann am Ende auch wieder nicht so schlimm gewesen zu sein, wie es genannt wurde. Ich mache mir jetzt schon so ein bisschen Sorgen, dass er in einem Spiel, wo er dann wirklich heavy blocken muss, in dem vergangenen Spiel gegen Kansas City, wo er natürlich relativ viel als Blocker eingesetzt wurde, dass dann danach der Rücken halt so aufmuckt, ist eine Sache, die mich jetzt nicht wirklich, langfristig glücklich stimmt, so, ne, aber.
Nee, das ist. Das definitiv nicht, aber ich würde mit ihm auch sehr, sehr vorsichtig jetzt umgehen. Wie gesagt, es war sehr ungewöhnlich kurzfristig, dass er raus war. Also es war jetzt nicht länger geplant, wie du sagtest. Die hatten, das hatte ich dann auch gelesen, schon alle Sachen gepackt für den Trip nach Chicago. Es war sogar sein Namensschild war im Lockerroom schon angebracht worden, bis dann, die Info kam, nee, er spielt nicht. Ist auch nicht nach Chicago geflogen. Genau, ich hoffe mal, dass es irgendwie jetzt weitergeht. Man muss einfach sich dessen bewusst sein, dass Gronk offensichtlich mit extremen Schmerzen spielt, weil nicht nur in dem Artikel von Doc Flynn, sondern auch in den letzten Jahren haben wir das mehr und mehr gehört von verschiedenen Ärzten oder Leuten, die sich eben irgendwie medizinisch zumindest irgendwie sicher fühlen, etwas darüber schreiben zu dürfen, dass er deutliche Schmerzen haben muss. Und ich glaube, jeder, der mit einer ähnlichen Verletzung hat, kann sich kaum vorstellen, wie das sein muss, dann damit noch Football zu spielen. Also ich glaube, dass Gronk extrem fit gespritzt wird, extrem unter Schmerzen spielt, trainiert und deswegen auch eben seinen incentivierten Vertrag für die Saison haben wollte. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er wirklich jedes Jahr zu Jahr guckt, okay, wie war die Saison, wie sind die Schmerzen und das dann sehr, sehr lange evaluiert, ob er noch weitermacht oder nicht.
Ja, also ich bin mittlerweile auch der Überzeugung, dass es wirklich dieses, was berichtet wurde, dass er es quasi year to year betrachtet und nach jedem Jahr neu evaluiert. Das sicherlich vielleicht auch mit Tom Brady in Verbindung bringt, weil er sich dann, oder vielleicht dann guckt, okay, wie ist die Chance, dass wir erfolgreich sind, dass ich vielleicht noch einen Super Bowl-Titel gewinne und wenn er sagt, okay, das droppt irgendwann so sehr ab, dass er dann auch sagt, okay, ciao, ich bin raus und werde jetzt Profi-Wrestler oder versuche mich als Abklatsch von Dwayne The Rock Johnson, beziehungsweise nur noch Dwayne Johnson, vielleicht nimmt er dann auch eine Hauptrolle in der TV-Serie Ballers ein, die eigentlich ziemlich in seinen Stil reinpassen würde.
Absolut.
Aber ja, wir werden sehen. Also es ist erstmal ganz angenehm, dass wir jetzt ein entspanntes Spiel vor uns haben. Ich klopfe mal eben kurz auf den Tisch. Denn die Bills haben auch schon die Vikings geschlagen, ziemlich unerwartet, in Woche 2 oder 3 oder so. Oder na, aber noch relativ am Anfang der Saison.
Aber mit Josh Allen.
Ja, das stimmt. Und jetzt ist Anderson, heißt er, glaube ich, ne, der Quarterback.
Derek Anderson, ja, der alte Hase.
Ja, also sollte nicht die Patriots vor große Probleme stellen, aber wir werden sehen. Gott sei Dank ist es ein Monday Night Game. Da fällt eins von den fünf Spätspielen aus dem Programm, dass man nicht gucken muss, weil man denkt, okay, ja gut.
Also nicht live gucken muss.
Nicht live gucken muss, genau. Da muss man sich dann nicht extra die Nacht um die Ohren schlagen. Und die Woche danach gegen Green Bay ist dann natürlich wieder nachts, ist dann natürlich wieder ein anderes Thema, aber ja. Noch so ein paar Punkte zum Spiel.
Achso, ich dachte, wir reden noch über mögliche Trades, Christian.
Ja, ich wollte noch die Möglichkeit geben, quasi das Spiel abzuschließen.
Ah ja, gerne.
Hast du noch irgendwie so ein paar Punkte, die du noch gerne reinwerfen möchtest, Nö. Die jetzt noch nicht wirklich gecovert wurden?
Nö.
Ich würde noch ganz gerne reinwerfen, dass ich zufrieden war mit Hogan. Also der hat wirklich viel aus seiner Situation gemacht. Auch wenn er nicht so ein Linchpin ist, so ein Dreh- und Angelpunkt, aber er ist da und macht gute Plays, ne?
Absolut. Und nachdem man ja erst da denken musste, dass er mit einer ACL-Verletzung die Saison beenden muss, war es dann doch großartig, dass er weitergespielt hat und hat sehr, sehr gut gespielt.
Ja. Defensive-mäßig, man sieht wieder, Tight Ends sind nicht so die Sache, die Patriots gerne abdecken. Also hat das Gefühl, man könnte noch nicht mal abends zudecken und ein Gute-Nacht-Lied vorsingen, ne? Also das ist bleibt schwierig. ich weiß noch nicht, ob sich das noch ändern wird. Trey Burton hat 126 Yards bei 9 Receptions gefangen. Und man hatte nicht das Gefühl, dass da viele Catches bei waren, wo er sich großartig anstrengen musste, beziehungsweise gegen Verteidiger wehren musste.
Ja. Absolut.
Ja, ich glaube, das wäre so von meinen Notizen gewesen. Erster Auswärtssieg, eine Sache, die ich jetzt generell nicht so wichtig finde bei den Patriots, ob das, wenn da jetzt zwei Spiele verloren gegangen sind, auswärts und man noch keinen Auswärtssieg hatte, aber es ist der erste und das ist sicherlich auch gut, ne?
Absolut. Da sind wir sehr glücklich drüber, über den Auswärtssieg.
Ja, definitiv. Okay, ja, dann lass uns mal über Trades reden. Viel wird darüber geredet, ob Patrick Peterson zu den Patriots kommen könnte. Ich persönlich muss sagen, ich kann es mir nur ganz schwer vorstellen. Also ich sehe irgendwie nicht, ich würde ihn gerne nehmen, keine Frage. Aber nicht. Was dafür ausgegeben müsste, ne? Ausgegeben werden müsste, das ist so die Frage. Das wäre irgendwie...
Ja, lass es uns doch mal kurz ein bisschen zusammenbrechen. auseinanderbrechen, keine Ahnung. Was es bedeuten würde für die Patriots, die ja momentan bei, wie viel sind sie,
5,5 oder 5,35, irgendwie sowas. Im
Cap, genau.
Ja.
Achso.
Ja, Peterson würde, glaube ich, schon fast reinpassen, ne? Noch nicht ganz. Aber es würde so oder so bedeuten, dass die Patriots definitiv noch ein bisschen rumspielen müssten an ihren Verträgen, denn Belichick hat im Schnitt zu diesem Zeitpunkt in der Saison, in den letzten 7 Jahren, glaube ich, immer so im Schnitt 3,7 Millionen in Capspace über gehabt. Macht er sehr gerne, um halt zum einen, also jedes Mal, um das Ganze kurz nur anzureißen, jedes Mal, wenn ein Spieler auf der Injured Reserve landet, also wenn er nicht weiterspielen kann, dann bekommt er ja trotzdem sein Gehalt weiter. Aber gleichzeitig musst du quasi einen Spieler in deinen 53-Mann-Kader befördern, irgendwo von der Straße oder vom Practice Squad, je nachdem, wie du das machst. Und der wird auch wiederum bezahlt. Die kriegen dann meistens natürlich nur das Veteran Minimum, was dann, je nachdem, wie alt der Spieler ist, zwischen 500.000 und $900.000 liegt. Aber das ist immer extra Geld, das das Salary Cap belastet. Dementsprechend jedes Mal, wenn ein Spieler auf der Injured Reserve landet, wird dein Cap Space geringer. Das wird sehr wahrscheinlich noch mit ein, zwei Spielern passieren, wenn nicht sogar mehr. Und dementsprechend ist halt dieses Polster notwendig. Und dementsprechend glaube ich nicht unbedingt, dass wenn ein Trade passiert, also beziehungsweise ich glaube, dass wenn ein Trade passiert, dass dann noch ein bisschen mehr rumstrukturiert wird an den Verträgen.
Genau. Beziehungsweise, was du jetzt eben gerade natürlich angesprochen hast, wir haben ja natürlich auch noch Rex Burkhardt, von dem wir nicht wissen, ob er vielleicht jetzt noch zurückkommt, diese Saison. Ich habe schon lange nichts mehr gehört, gesehen, was Rex Burkhardt angeht. Ich würde mich freuen, wenn er zurückkäme. Das wäre natürlich auch, was Cap Casualties angeht, natürlich auch nicht verkehrt. Aus eben dem Grund, den du gerade angesprochen hattest. Ansonsten hatte ich mal jetzt so ein bisschen heute geguckt, Devin McCourty wäre natürlich jemand, der einer der Top-Verdiener bei den Patriots, der für eine Restrukturierung des Vertrages offen sein müsste.
Ja, aber nicht in der Season. Also so ein Shaving, also quasi einem Spieler Geld wegzunehmen aus dem Vertrag, das passiert nicht in der Saison.
Nee, aber das, den Vertrag vielleicht ein bisschen neu zu modellieren, sodass man noch ein bisschen Cap frei bekommen könnte.
Ja, du kannst halt Base Salary in Signing-Bonus umwandeln, genau. Ne? Dann hast du halt wieder ein bisschen mehr, aber du würdest ihm halt nicht Geld wegnehmen.
Das meine ich auch nicht. Also ich meine das klassische Umwandeln in den Signing-Bonus um.
Ja, da hast du genug. Das kannst du bei Brady machen, glaube ich, auch wenn er kein hohes Base Salary hat, aber und das auch nur über wenige Jahre ausgestretched würde. Aber das kannst du bei vielen machen. Bei Gilmore hast du es jetzt gemacht. Du kannst es bei Gronk nicht machen.
Nee, bei Gronk ist nicht so leicht. Marcus Cannon ist auch so eine Frage. Gostkowski.
Du findest immer Möglichkeiten, ein bisschen Geld wegzuschieben. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist halt nur, möchtest du quasi die Zukunft belasten? Und, ne? Also das ist das Problem,
genau.
Die Frage.
Eben musst du halt gucken, dass du die Zukunft belastest, möglichst mit einem Spieler, den du auch in der Zukunft noch in deinem Team siehst.
Das ist relativ wurscht, denn das Geld bezahlst du ihm ja so oder so. Du schiebst halt nur das Geld quasi in die Zukunft. Ne? Also wenn du jetzt von Devin McCourty sein Base Salary umstrukturierst und das halt über die nächsten Jahre ausblittest, das Geld gibst du ihm so oder so. Ist halt nur die Frage, wann du es ihm quasi gibst. Ne? Ja, macht es halt ein bisschen. Aber es gibt verschiedenste Möglichkeiten, das Salary Cap zu manipulieren. Und das nächste Problem ist halt, dass du halt auch einen Draftpick mit abgeben musst. Und da ist halt die Frage des Values, ne? Wie sieht Bill Belichick das? Wäre natürlich ein Traum, wenn du Gilmore und Patrick Peterson am Start hättest als Cornerbacks. Aber du hast ja auch noch Duke Dawson, der auch zurückkommen kann von der Injured Reserve. Ne?
Könnte, aber von dem haben wir noch weniger gehört als von Rex Burkhead.
Also ich gehe eigentlich bei beiden davon aus, dass sie zurückkommen. Denn ich habe das im Gefühl und ich würde es damit untermauern, dass ich sagen würde, wir haben noch nirgendwo gelesen, dass sie out for season sind. Und
ja,
wir haben es bei Bentley gehört, out for season. Wir haben es bei Hill gehört, out for season. Also, und wenn man es halt nicht hört, dann gehe ich davon aus, dass es eigentlich schon so eine ziemliche Bestätigung dafür ist, dass sie zurückkommen können.
Ja, aber bei Rex Burkhead ist halt das Problem, dass es eine Kopfverletzung ist. Und da ist halt die Frage, ich kann mir halt einfach vorstellen, ich meine, bei Bentley oder auch bei Hill war es eben, okay, das ist eine Season-Ending-Injury dann. Bei Burkhead ist es halt so, kann sein, muss nicht. Und es kann halt auch sein, dass es dann heißt, okay, ab der Woche kann er zurückkommen, 8 Wochen, nachdem er auf die IR gelandet ist, 8 Spiele, kann er zurückkommen und dann kann es eben heißen, okay, er ist jetzt doch Season Ending. Und da bin ich mir halt noch unsicher.
Ja, das ist die Sache. Ich glaube schon, dass er zurückkommt, weil ich mir sonst auch vorstellen könnte, dass die Patriots jetzt schon eher nach einer Running-Back-Alternative gesucht hätten.
Haben sie ja mit Kenny und Barner.
Ja, nach einer gescheiten. Also, ne?
War das mit das Beste, was sie zumindest kurzfristig holen konnten.
Ja.
Ohne.
Nein, du hättest ja Carlos Hyde traden können, ne?
Also, ja, ohne großartig jetzt wirklich.
Ohne Trade, das stimmt, ja. Also von der Straße halt oder vom, ne, Ralph Webb, der ist, glaube ich, gar nicht mehr auf dem Practice Squad mittlerweile, der ist jetzt auch schon wieder irgendwo anders. Von den kostenlosen Möglichkeiten ist Barner natürlich die Top-Option gewesen oder zumindest eine der Top-Optionen. Gillisley wurde auch ein bisschen spekuliert, ist die Frage, man hat so ein bisschen durchsickern lassen, dass er wohl keinen Bock hat, zurückzukommen. So habe ich zumindest das Gefühl gehabt.
Und er hat sich jetzt ja auch nicht unter Beweis gestellt, hat bei den Saints direkt gefumbelt, hat bei den Patriots
also,
ja auch nicht wirklich was gerissen.
Ich gehe halt davon aus, ich sage es halt, wenn Burkhead nicht zurückkommen würde, wenn er schon feststehen würde, glaube ich, dass die Patriots schon was ertradet hätten, dass sie da irgendwas gemacht hätten, ne? Also irgendwie irgendeinen dritten Running Back oder so von einem Team ertradet hätten für halt eben einen 5-Runden-Pick, ne? Also das ist so, deswegen vermute ich, dass Burkhead zumindest zurückkommen kann. Es kann ja auch sein, dass es so eine Sache ist, so ja, nach 6-7 Wochen können wir es erst wirklich einschätzen oder so.
Das ist halt
aber
das Problem,
da muss irgendwas kommen.
Mögliche Alternativen wären eben noch, klar, was immer auf der Hand liegt, ist, dass Bill Belichick mit einem seiner ehemaligen Weggefährten tradet. Das wäre dann jetzt Matt Patricia oder auch Billy O'Brien.
Golden Tate?
Nee, die Texans haben ja Lamar Miller als Running Back oder Amir Abdullah haben die Lions, die beide nicht so viel genutzt werden, die beide eine Option wären, die man billig haben könnte, im Gegensatz eben zu Patrick Peterson, den man A, erstmal unter Salary Cap bekommen muss und dann eben B, muss man für ihn wahrscheinlich mindestens einen 2-Runden-Pick-up geben im kommenden Draft.
Mindestens einen First-Rounder, glaube ich. Also, ich habe das noch nicht so richtig durchdacht, aber alles, was man so hört,
Ja, so, ja klar, deswegen mindestens ein Second Rounder, wahrscheinlich ein First Rounder, wenn man sich jetzt Murray Cooper anguckt.
Second Rounder würde ich, glaube ich, direkt abgeben. Also da würde ich, glaube ich, nicht lange drüber nachdenken.
Deswegen sagt ihr ja mindestens ein Second Rounder. Ja. Vielleicht sind es ja auch mehrere Second Rounder oder ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich ist es ein First Rounder, eben vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, was bisher bezahlt wurde. Das ist leider nicht so wahrscheinlich.
Ja, die Patriots haben relativ viel Draft-Kapital im nächsten Jahr. Also zwar nur ihren eigenen First-Round-Pick, aber sie haben zwei Second-Round-Picks und zwar noch den von, ich glaube von Chicago sogar. Kann das sein? Und sie haben, glaube ich, auch zwei Third-Round-Picks haben sie, glaube ich, auch. Also, und danach, ja, natürlich am Ende der Runde noch, am Ende des Drafts noch ein paar Picks mehr. Also sie haben, ich glaube, 10 Picks, glaube ich, insgesamt. Vierte Runde, glaube ich, keinen. So war das ungefähr. Also einiges an Kapital, was sie jetzt nochmal investieren könnten. Die Frage ist halt, wo sie halt die Notwendigkeit sehen. Und
müssen ja auch noch
Cornerbacks sehe ich sie eher nicht.
Naja, doch. Also vor allen Dingen, also die Frage ist ja, Cornerback generell, so ein Eli Apple, der jetzt zu den Saints gegangen ist, nein. Aber ein Patrick
ist halt
eine andere Hausnummer.
Ja, natürlich, klar, aber das ist genauso, wie wenn du jetzt für einen First-Round-Pick plus dir einen Pass-Rusher ertradest, ne?
Mac
hätte ich auch gerne genommen. Ja, Chandler Jones jetzt vielleicht nicht unbedingt.
Das muss man wirklich sagen, das war nicht unbedingt der beste Move von Bill Belichick damals, Chandler Jones. Weil seitdem Chandler Jones weg ist, haben die Patriots keinen einzigen Pass-Rusher mehr gehabt.
Ja gut, aber auch damals haben wir uns nicht über den Pass-Rush wirklich an den Pass-Rush ergötzen können. Ne? Also das war halt auch...
Ja, es halt, hat sich weiterentwickelt. Das ist das, was Bill Belichick immer sagt. Jedes Jahr, dass du länger in der Liga spielst, wirst du besser. Und er hat
aber ich kann aber am Ende auch nicht sagen, ob jetzt Chandler Jones wirklich anders spielt, ne? Ob er andere Aufgaben hat, ob er nicht so viel den Rand abdecken muss, ob er die Edges nicht so covern muss und deswegen da freier rushen kann und deswegen dadurch mehr Pass-Rush erzeugen kann. Das kann ich jetzt nicht so genau beurteilen. Ich würde mal vermuten, dass es da auch ein bisschen scheme-mäßig anders ist, denn Chandler Jones und man sieht das ja häufig. Aber Pass Rush ist, ja, also es kann, Dante das ist die Fowler. Sache, in der Defense kannst du wirklich an jedem Level irgendwie noch jemanden reinpacken. So, und das ist wirklich, das kann man so sagen, ne? Gerade dann vielleicht auch für die Tiefe. Cornerbacks, okay, da gibt's Defensive Backs, haben wir einige am Start. Da ist dann eher die Qualität die Frage und dann ist die Frage, willst du für die Qualität auch wirklich das Geld ausgeben, beziehungsweise die Picks?
Ja, die Sache ist ja, dass die Patriots sehr viele Cornerbacks brauchen und Defensive Backs brauchen in dem System, in dem sie spielen. Und Rick Rowe war jetzt wieder verletzt gegen die Bears, hat nicht...
Nee, der hat gespielt.
Ja, aber er ist mehrfach rausgegangen und sah nicht bei 100% aus. Mhm. Und dann die jungen Wilden, nenne ich sie jetzt mal irgendwie... mit denen willst du jetzt nicht in Januar gehen. Von daher wäre eben Patrick Peterson, Gilmore plus dann eben J-Mac, wäre halt optimal, aber wahrscheinlich einfach ein bisschen zu teuer. Und da muss man halt gucken,
ob
man...
Also wenn sowas kommt, dann kann man, glaube ich, schon davon ausgehen, dass Bill Belichick so ein bisschen All-In geht und das Ende der Ära Tom Brady jetzt tatsächlich so voraussieht. Und das ist halt, ja, aber es wäre halt eigentlich komplett gegen das, was er eigentlich immer sagt und auch vorlebt, ne? Es ist ja nicht so, dass Belichick sonst irgendwie die Zukunft immer so belastet, ne?
Ja, für Brandon Cooks hat er auch einen First-Rounder abgegeben.
Ja, aber da hatte er auch noch 2 Jahre Kostenkontrolle gehabt, ne? Also das ist halt nicht so richtig, das ist ein sinnvoller Trade gewesen, meine
ich. Ja, Patrick Peterson ist auch noch bis 2020 unter Vertrag.
Ja, aber nicht für nix.
Nee,
sondern
nicht für
nix.
Aber ich meine,
für 11 Millionen.
Ja, aber gemessen an dem Vertrag, den Patrick Peterson hat, ist er, glaube ich, im nächsten Jahr hat er um die 11 Millionen. Und in 2020 geht es dann, glaube ich, nochmal hoch. Sein Vertrag hat er irgendwie um die
12, glaube ich, ne?
12 oder 13 Millionen. Ja. Aber wenn man das jetzt mal in Perspektive setzt und überlegt, die nächsten Corner, die jetzt die dicken Verträge bekommen, wird Patrick Peterson im nächsten Jahr vielleicht nicht mal mehr in den Top 10 sein, was die besten bezahlten Corner angeht.
Ja gut, aber das ist immer noch kein Vergleich zu einem Rookie-Deal. Ne? Cooks hat, glaube ich, das Jahr, das er bei den Patriots war, für 1,5 Millionen oder sogar gearbeitet.
Ja, das war extrem wenig, das stimmt.
Also insofern kann man nicht vergleichen. Und das ist halt immer dieses Double Pay. Ne? Also für einen Spieler, der halt schon einen hochdotierten Vertrag hat und dann nochmal Draftpicks auszugeben, das ist halt dieses Doppelte. Und das... Gut, vielleicht gibt es da einen Shift in der Liga. Wir haben es jetzt mit Mac gesehen, der wirklich den, der seine 23 Millionen bekommen hat, plus mehr oder weniger zwei First-Round-Picks. Das sieht man sehr selten und vielleicht wird es jetzt mehr werden. Das ist durchaus möglich, denn ne, Salary Cap macht viel möglich. Es steigt extrem an und wir sind gerade so ein bisschen im wilden Westen, was das so angeht, denn die Spieler ziehen nicht wirklich nach mit ihren Gehältern, um diese Lücke zu schließen, diese 7%ig steigende Salary Cap quasi produziert und produziert hat. Aber
Salary Cap wird immer unwichtiger. Deswegen ist es für die Patriots.
Ja, solange die Spieler halt nicht nachziehen. Ne? Wenn ja, das, und das haben sie jetzt teilweise im letzten Jahr geschafft. Einige Bereiche haben es nicht geschafft, da nachzuziehen, unter anderem Linebacker und Safety. Da fehlten dann aber auch die großen Namen, beziehungsweise andere Probleme, gerade bei Safety mit Eric Reed, wo es ja auch die Theorie gibt, dass quasi alle Besitzer sich mehr oder weniger mit einem Zwinkern dazu entschieden haben, quasi keinem Safety Geld zu geben, damit Eric Reed nicht sagen kann, dass er geschasst wird, so ungefähr. Aber das ist dann so ein bisschen schwerer zu beweisen. Naja, es gibt halt immer noch eine große Lücke und die Frage ist, wie schnell sie geschlossen wird. Und solange bleibt halt viel Geld liegen, dass man für wilde Sachen benutzen kann, wie eben ein Khalil Mack Trade. Ja. Tja.
Ich bin gespannt. Also wir haben noch genau eine Woche ungefähr bis zur Trade Deadline. Bis dahin werden wir sehen, was die Patriots machen. Ob die Patriots das Haus verkaufen für Patrick Peterson oder den zwei, drei Middle-of-the-Pack-Spieler holen.
Ja, also ich glaube schon, dass noch was passieren wird. Die Chancen sind, glaube ich, höher, dass was passiert, als dass nichts passiert. Mhm. Ich glaube nur, am Ende ist es nicht unbedingt jemand, wo man im ersten Moment sagt, boah, geil der, sondern es wird eher so sein, so, ist das der von? Ich glaube, das wird eher die Reaktion sein, dass man, so ein bisschen wie Sapuaga oder wie er hieß, von Philly war das, glaube ich, damals, ne? Der Schubser, der
Defensive Tackle?
Genau, Defensive Tackle. War der von Philly? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ich glaube, ja.
Sapuaga oder so, ne? Ja, egal. Egal. Sind wir denn schon jetzt durch eigentlich?
Wir sind so weit durch, ja.
Ja, ne, das Gefühl schon. Hast du noch was du so unterbringen willst? Ein kleines Anekdötchen oder so?
Nee, du?
Nee, ich bin eigentlich auch so weit zufrieden.
Okay, dann lass dich mal die Musik anlaufen und du verabschiedest uns alle.
Das mache ich. Dann verabschiede ich mal uns alle. Denn Felix und ich, wir danken euch allen herzlich fürs Zuhören. Das übliche Spiel, wenn ihr Bock habt, uns zu bewerten, tut es gerne bei iTunes und folgt uns bei Twitter und auf unserer Homepage footballanalyst.de. Bis nächste Woche. Ciao.